Wagner-Jahr. Vor 200 Jahren kam er zur Welt hier in Leipzig. Und es sind natürlich eine ganze Reihe neuer Bücher über Richard Wagner auf dem Markt. Udo Bernbach, den ich herzlich auf dem blauen Sofa begrüße, ist seit vielen Jahren einer der Wagner-Kenner schlechthin. Er hat Regisseure beraten, die in Bayreuth inszeniert haben. Er hat Bücher geschrieben. Aber zum Wagner-Jahr konnte er es nicht lassen, noch ein neues zu schreiben, dem schönen Titel Mythos Wagner. Mythos Wagner, gehen wir ihn mal ein bisschen durch, diesen Mythos. Zu einem Mythos wird man, zu einem Mythos wird man gemacht. Man macht sich aber auch selbst zu einem Mythos. Und was dann hinterher, wenn man gestorben ist, mit dem Mythos passiert, ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Bei Wagner hat man es mit allen drei Dingen zu tun. Ja. Also Punkt 1, Wagner selbst, ein Mythomane. Schon von seinen Stoffen her. Andere Komponisten, Verdi, haben sich historische Ereignisse hergenommen, um darüber Opern zu schreiben. Wagner hat mythisch Götter auf die Bühne gestellt, hat sich den Mythos dazu zum Teil selbst erfunden. Warum?
Weil er der Meinung war, dass der Mythos etwas ist, was man nicht historisch einordnen kann. Also die historischen Stoffe von Verdi oder von Alevi oder wie die Komponisten alle heißen, die waren für Wagner immer zeitlich zu verordnen, in der Zeit, in der sie gespielt haben. Mythen aber sind Erzählungen, die unabhängig von der historischen Entwicklung gleichsam immer in ihren Grundaussagen wahr sind, wie Wagner meinte. Deswegen hat er sich dem Mythos zugewandt, weil es bei ihm um Grundprobleme der menschlichen Existenz geht in seinen Dramen und seinen Musikdramen. Und weil er wollte, dass diese Grundprobleme auch noch lange, lange Jahre nach seinem Tod wirklich die Diskussion beherrschen. Und dass er den germanischen Mythos entdeckt hat, hängt, glaube ich, mit zwei Umständen zusammen. Die antiken Mythen, griechische, lateinische Mythen, waren durch die Barockoper und durch die Tradition der Oper eigentlich alle vernutzt. Die waren ausgebeutet, da konnte man nichts Neues mehr machen. Der germanische Mythos ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die dort damals gegründete und etablierte Germanistik neu entdeckt worden. Ein bisschen früher schon, aber da ist sie populär geworden. Und Wagner glaubte eben, dass er mit dem Aufgreifen dieser Stoffe eine weite Resonanz im Bildungsbürgertum und in der Gesellschaft haben würde. Das war der Grund.
Wobei seine germanischen Götter ja durchaus an die griechischen Götter erinnern. Sie haben sehr menschliche Züge. Und wenn sie im Ring mit der ersten Szene der Götter, da kommt gleich die Frau Gemahlin an und sagt, steh auf, Gemahl, erwache. Man kann sich richtig vorstellen, wie sie in Lockenwicklern dasteht, ja, und wie der alte Wotan eine Flasche Bier zu viel getrunken hat, statt sich um die Baustelle da oben zu kümmern.
Das haben wir ja bei Flim auch gezeigt, ja, in dem Flimring damals 2000 in Bayreuth, dass das so ist. Die Götter bei Wagner sind eigentlich Menschen, die mit menschlichen Konflikten zu tun haben. Im Falle des Rings, Herr Wotan schafft sich die Probleme, an denen er dann später scheitert, selbst, indem er Verträge abschließt, von denen er von vornherein weiß, dass er sie nie wird einlösen können.
Das heißt, gemeint waren immer die Politiker und nicht die Götter.
Ja. Also, und das ist der zweite Punkt, dass das natürlich alles politisch hoch aufgeladen ist. Das hängt mit dem Lebenshintergrund Wagners zusammen, der als Revolutionär in Dresden und lange darüber hinaus auch noch in Zürich und in späteren Lebensphasen natürlich mit der Politik in seinen Stücken auch abgerechnet hat.
Das sehen Sie, Herr Bernbach, ja zum Teil anders als andere Wissenschaftler. Man hat immer versucht, die Revolutionsepisode hier in Leipzig 1849 klein zu reden, zu sagen, na ja, der war halt irgendwie auch dabei. Sie sagen, nein, er stand im Zentrum dieser Revolution, er war ein richtiger Terrorist.
Ja, also das ist klein geredet worden von denen, die, als er tot war, in Bayreuth ein Interesse hatten. Das war Cosima, das war der Schwiegersohn Chamberlain und andere, ein Interesse hatten, gegen die herrschenden Vorstellungen der kaiserlichen Gesellschaft nicht allzu sehr zu verstoßen. Und dann hat man eben gesagt, er war ein Kunstrevolutionär, aber kein politischer Revolutionär. Das stimmt so nicht. Wenn man seine Schriften zur Kenntnis nimmt, dann sieht man, dass sie in der Dresdner Zeit schon vor 1849 gespeist werden aus der Rezeption sozialistischer und anarchistischer Überlegungen. Er war ja ein Jahr in Dresden mit Bakunin befreundet. Und sein engster Freund August Röckel, Musikdirektor in Dresden an der Hofoper, war ein Marxist, Sozialist der Überzeugung nach, der dann später in Waldheim im Zuchthaus bis 1862 gesessen hat. Also Wagner, der ja auch von seiner Kunstauffassung her der Meinung war, man müsse die Welt komplett, total ändern, war natürlich nicht nur ein Kunstrevolutionär, sondern ein Revolutionär, dem es ums Ganze ging, was, die ganze Geschichte.
Was genau hat er denn angestellt hier in Leipzig? Also ich habe gelesen in Ihrem Buch, auf seinem Gelände wurden Waffen gesammelt.
In Dresden war das.
Ja, ja. Aber in seinem Haus wurden die Waffen bereitgestellt. In seinem Haus hat man sich getroffen.
Ja. Naja, es gab regelmäßige Treffen. Er ist mit über ein Jahr lang mit Bakunin am Elbufer immer spazieren gegangen, hat sich von Bakunin die Vorstellung des Anarchismus erklären lassen. Und das geht übrigens bis, vielleicht kommen wir noch darauf, bis in die Kompositionstechnik des Rings hinein. Diese anarchistischen Organisationsmodelle, die kann man in der Leitmotivtechnik analysieren. Und er hat, als der Aufstand begann, in seinem Garten Waffen gelagert. Er war auf dem Turm der Kreuzkirche. Er hat die revolutionäre Regierung informiert über den Belagerungsring durch die Preußen. Und er war mitten im Geschehen. Und er ist nur durch einen Zufall der Verhaftung entgangen. Wäre er mit der revolutionären Regierung nach Freiberg geflüchtet, wohin die alle gegangen sind, und hätte nicht etwas später diesen Weg genommen, dann wäre er mit verhaftet worden und wäre zum Tode verurteilt worden als Hochverräter und vielleicht begnadigt und dann wie sein Freund Röckel 12 Jahre im Zuchthaus in Waldheim da eingelocht worden. Er hat Glück gehabt, dass man ihn nicht erwischt hat.
Nun ist es genau das Merkwürdige, wie aus einem linken Revolutionär, Anarchisten am Ende eine Figur herauskommt, die man mit Nationalismus, die man mit Elite, die man mit reaktionärem Bewusstsein identifiziert.
Naja, also, ich will das an einem Beispiel versuchen zu erklären. Wagner war der Meinung, dass seine neue Kunst, die eigentlich nationale Kunst in Deutschland werden sollte, aber wenn er von national gesprochen hat, dann hat er eben die Sphäre der Kunst gemeint und nicht der Politik. Und viele, die ihn sozusagen dann benutzt haben, haben genau diesen Tausch vorgenommen. Da, wo Wagner die Kunst meint als das höchste Medium der Vergesellschaftung, reden die einfach von Politik und sagen, natürlich ist das der große deutsche Nationalkomponist, der endlich die politisch große nationale Oper schafft. Das war aber gar nicht Wagners Intention. Er wollte die deutsche Kunst zu einer nationalen Größe führen, die vorbildlich sein sollte in ganz Europa, aber nicht in einem politischen Sinne. Es gibt ein sehr schönes Zitat in diesem Zusammenhang in einer seiner Schriften, wo er davon redet, dass die Deutschen immer dann kulturell das führende Volk in Europa gewesen seien, wenn sie politisch ohnmächtig waren. Und dann führt er an, so nach dem 30-jährigen Krieg, wo alles zerstört war, da ist die Literatur aufgeblüht, da ist die Musik aufgeblüht, da hat es einen Bach gegeben und so weiter. Und er war immer der Meinung, dass man die Politik klein halten sollte, um die Kunst umso größer machen zu sollen. Aber die Nachfolger auch in Bayreuth und natürlich erst recht natürlich Hitler und diese Gesellschaft haben das einfach verkehrt, haben das verdreht, haben das, was auf Kunst gemünzt war, einfach politisiert und ins Politische überführt. Und so kommen Interpretationsverschiebungen
zustande. Aber er hat sich natürlich schon auch kaufen lassen. Als das Festspielhaus in Bayreuth eröffnet wurde, saß ja da der Kaiser Wilhelm.
Ja gut, aber was würden Sie denn machen, verehrter Herr Herles, was würden Sie denn machen, wenn Sie 25 Jahre den Ring komponiert hätten? Der liegt in der Schublade. Und von den Linken in Deutschland, von der SPD, von den Gewerkschaften hat keiner ein Interesse an Ihnen. Aber der König Ludwig kommt und sagt, ich führe dir das auf.
Ja.
nach 25 Jahren und Sie wollen doch Ihr Werk irgendwann mal auf der Bühne sehen. Ist das kaufen lassen oder ist das nicht einfach verständlich?
Nennen wir es Pragmatismus.
Aber, ja,
aber es hat
ja
eben mit der Weltanschauung Wagners nichts mehr zu tun.
Naja, gut, also wenn Sie die Briefe lesen, die zwischen Wagner und Ludwig II. Gewechselt worden sind, dann sehen Sie, auch den Tagebüchern von Cosima, dann sehen Sie, dass Wagner diesen Ludwig als Kunstenthusiast nicht sonderlich geschätzt hat. Er hat davon gesprochen, dass der gar nicht verstehe, was er Wagner wolle. Ludwig war in einer romantischen Kunstästhetik befasst. Da ist er in diesem Lohengrin-Schwan in der Grotte herumgefahren. Der Wagner hat sich darüber totgelacht und gesagt, was macht denn der da? Aber er war eben der, der das Geld hatte. Und da er ihn verehrt hat, hat er gesagt, na gut, ich nehme das. Das ist Pragmatismus, aber man darf das nicht verwechseln mit einer ästhetischen Zustimmung oder Übereinstimmung der beiden. Da gibt es große Differenzen. Das wird zwar immer so erzählt, das stimmt aber so nicht.
Man kann Wagner bestimmt nicht verantwortlich machen für das, was dann Hitler und andere daraus gemacht haben. Ganz klar. Aber er hat ihnen doch Vorlagen geliefert mit seinem Antisemitismus in den Schriften, mit seiner Gefühlsduselei, mit seinem Pathos in der Musik.
Naja, es gibt Anschlussmöglichkeiten, das ist das Problem. Ich meine, wenn man sich mit Wagner beschäftigt, ich habe das jetzt 25 Jahre lang getan, dann sieht man, dass da nichts schwarz und nichts weiß ist. Es ist eben immer eine Ambivalenz, auch in der Terminologie, im Denken dieses Mannes drin, die sich ausschlachten lässt und die sich natürlich auch von den Rechten, von Völkischen, von Nationalisten ausschlachten lässt. Und die Sache mit dem Antisemitismus ist ja so ein Paradebeispiel. Wir wissen heute, also so sind die Forschungen, dass es in den Werken selbst keinen Antisemitismus gibt.
In den Opern.
Wagner selber hat sich sehr strikt davon freigehalten, auch weil ein Großteil seines Publikums aus Juden bestand. Die Juden haben den enthusiastischsten Teil der Wagnerianer gestellt.
Immer noch übrigens.
Auch ja, aber also wir,
aus Amerika kommen.
Ich habe gerade eine Arbeit gelesen, die demnächst publiziert wird, dass zum Beispiel der Lohengrin als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als eine typisch jüdische Oper interpretiert worden ist. Da fragt man sich, wieso denn das? Und das ist ganz leicht zu erklären. Lohengrin kommt von irgendwoher, möchte in eine Gesellschaft eintreten, die ihn aufnimmt, möchte aber nicht gefragt werden, wer er ist, also seine jüdische Vergangenheit sozusagen wegdrängen. Dann fragt die doofe Elsa ihn aber doch, wo er eigentlich herkommt. Dann muss er das antworten und damit ist die Assimilation missglückt und er geht wieder. Das heißt, wenn man die Quellen sich ansieht, haben ein Großteil der jüdischen Wagnerianer im 19. Jahrhundert den Lohengrin als eine typische Assimilationsoper interpretiert. Das wissen wir heute alles gar nicht mehr. Und insoweit hat Wagner, der ja auch im engsten Umfeld mehrere Juden hatte, die in seinem engeren Kreis in Wahnfried immer dabei waren, sich sehr gehütet, das Werk antisemitisch zu konnotieren. Aber, und das ist eben die Kehrseite, eine Figur wie der Mime, der diese zischende Art zu sprechen hat, diese merkwürdige Alliteration hat, ist natürlich eine Figur, die man auch im 19. Jahrhundert und später als Judenkarikatur interpretieren konnte, wenn man wollte.
Und man kann auch nicht abstreiten, dass er jüdische Komponisten wie Meyerbeer, wie Mendelssohn, Bartholdy verunglimpft hat.
Ja, aber das
ihnen die Fähigkeit zur großen Kunst abgesprochen hat, weil sie Juden sind.
Ja gut, aber das bezieht sich jetzt auf die Schrift von 1850, Judentum in der Musik.
Ja, aber muss man ja zusammen sehen, weil sich Wagner selbst ja auch als Dichter, als Schriftsteller verstand und nicht nur als Komponist.
Das ist schon richtig. Aber in dieser Schrift, das ist eine sehr komplizierte Sache, die man nicht in wenigen Sätzen hier erklären kann. Aber man muss dazu sagen, dass am Ende der Schrift ja drei bemerkenswerte Sätze stehen, die dem Sinne nach sagen, die Deutschen müssen aufhören, Deutsche zu sein, die Juden müssen aufhören, Juden zu sein, dann machen wir eine Revolution und dann sind wir einig und ungeteilt. Es ist nicht so, dass Wagner der Meinung war, man müsse die Juden auf Ewigkeit ausschließen oder vernichten, das schon gar nicht.
Wohl so ähnlich im Wortlaut hat.
Ja, sondern dass es auch die Deutschen sich verändern müssen, weil er eigentlich immer ein auf die Fundamente der bestehenden Gesellschaft zielender Gesellschaftsrevolutionär war, der auch reaktionäre Elemente hatte. Also zum Beispiel die Vorbehalte gegen die ganze Modernisierung. Die sind natürlich kommen von rechts. Aber der Antisemitismus ist nicht nur ein rechtes Phänomen, ja. Es gibt ja auch linken Antisemitismus.
Absolut, da gibt es ein aktuelles Buch über die RAF und
ja, den ja, also gibt auch ältere Studien, ja. Die den linken Antisemitismus, auch im Realsozialismus in Ungarn, in Polen habe ich das auf vielen Reisen erlebt, ja. Dass man dort in der Kommunistischen Partei die Juden versucht hat zu deckeln mit Parteiausschuss, Publikationsverbot und so. Ja. Also das ist nicht nur ein rechtes Phänomen. Wir neigen heute dazu, unter dem Eindruck des Holocaust, das alles sozusagen in eine Linie mit dem Nationalsozialismus zu sehen. Aber das ist historisch falsch.
Kommen wir zurück auf das Thema Mythos. Wagner hat so großen Wert darauf gelegt, eine Gemeinde um sich zu versammeln. Also nicht einfach nur ein Publikum zu unterhalten, wie andere Komponisten es getan haben, sondern es sollten Gefolgsleute sein, die in einen quasi religiösen Zustand die Oper wieder verlassen, wenn sie das gesehen haben.
Naja, er hat sich selbst natürlich zum Mythos zu stilisieren versucht. Ich habe das ja auch beschrieben in dem Buch, dass er zum Beispiel überall, wo er hinkam, wenn man die Karte sich anguckt, wo er überall dirigiert hat, das geht von Moskau, Petersburg bis London, Paris, bis Palermo, unten im Süden, dann natürlich in Italien, überall in Deutschland, überall. Das ist ein Netzwerk, das sieht aus wie ein Netzwerk der Reiserouten. Er ist überall, wo er hinkam, erst zum Fotograf. Hat ein Bild von sich machen lassen, ist dann überall in der Stadt herumgelaufen und hat die Bilder in die Schaufenster gestellt, damit die Leute wussten, Wagner ist hier. Und dann hat er dirigiert, er hat für sich selber Propaganda gemacht. Er hat Leute um sich versammelt, die er überall mitgenommen hat. Von Dresden, als er ins Exil nach Zürich musste, hat er die Leute nach Zürich nachgeholt, von Zürich dann nach München, von München nach Bayreuth. Es sind immer ganz ähnliche Leute, viele, die mitreisen, die um ihn herum sind, die sozusagen ihn propagieren, also eine feste PR-Gruppe, könnte man sagen. Er war einer der ersten PR-Unternehmer und er hatte immer die Idee, man muss eine eigene Zeitung haben, um die eigenen Ideen zu popularisieren. Das hat er schon in Dresden versucht, das ist fehlgeschlagen, in Zürich ist es auch fehlgeschlagen. In München hat Ludwig das eben eine Zeit lang finanziert. Das ist dann von Fröbel gemacht worden, einem Alt-48er. Und diese Zeitschrift, die Süddeutschen Hefte, sind nach der 13. Nummer verboten worden, weil das bayerische Kabinett meinte, das sei staatsfeindlich. Man sieht also auch in München, wo Wagner nun von Ludwig II. Finanziert wurde, hat er seine staatsfeindlichen Umtriebe überhaupt nicht gelassen.
Aber es ist eben nicht nur eine geniale, für die Zeit damals geniale Form der Vermarktung, sondern dahinter steckt ja eine Weltanschauung. Ja. Seine letzte große Oper, das Weihefestspiel, nicht mehr Oper, Parsifal. Ja, das ist ja eine schräge Adaption der katholischen Messe, wenn man so will.
Ja, und oft genug verwechselt worden als Messe, als die auf die Bühne gebrachte Messe, was dazu geführt hat, dass in Bayreuth viele daran gearbeitet haben, dass da sozusagen sektenartig man in den Parsifal hineinmarschierte, wie in einen Gottesdienst. Das ist natürlich überhaupt nicht die Idee von Wagner gewesen. Wagner hat in gewisser Weise einen Fehler gemacht. Er hat um seine Mitleidsethik, die im Parsifal ja vorherrscht, den Leuten sinnlich vermitteln zu können, auf die christliche Liturgie zurückgegriffen. Und die Zuschauer, wir müssen sich vorstellen, im zweiten Hälfte 19. Jahrhundert haben wir es ja mit einer christlichen Gesellschaft zu tun, viel mehr als heute. Die Zuschauer haben das als eine Art Messfeier interpretiert. Und so ist diese Sakralisierungsgeschichte in Gang gekommen und das ganze Bayreuth hat sich so sektenartig dann organisiert und ist dann auch nach rechts abgedriftet. in das rechte völkisch-nationalistische Lager. Und das alles hat dann den Nazis den Vorwand geliefert, da anzuschließen, sozusagen ihn als Nationalkomponisten zu interpretieren. Wobei man da auch sagen muss, außer Hitler gibt es ja in der ganzen Nazi-Clique kaum Wagnerianer, nicht? Der Hitler war der Einzige. Man weiß, dass zum Beispiel bei der Eröffnung der Reichsparteitage, wenn in Nürnberg die Meistersinger als erstes abends gegeben wurde, die SA in ganz Nürnberg durch die Kneipen marschierte und die nationalsozialistischen Führer, die da alle schon besoffen rumsaßen, in die Oper zu prügeln, damit die da in die Oper gingen. Die wollten das alles nicht. Das war die reine Geschichte von Wagner. Aber das ist alles ein Konglomerat von sehr differenziert auseinanderzunehmenden Dingen, die nicht so einfach sind, wie sie oft scheinen und wie sie auch oft in der Öffentlichkeit dargestellt werden.
Wie würde denn, das ist jetzt eine hypothetische, nicht zu beantwortende Frage eigentlich, aber wie einfach mal spielerisch gestellt, wie hätte denn Wagner selbst über die Wagnerianer gedacht, die dann nach seinem Tod ihn zu einer Pseudoreligion machten, die sich über die einzelnen Leitmotive beugten und darüber exegetische Arbeiten verfassten, als handle es sich um die Heilige Schrift selbst.
Ja. Es ist, glaube ich, so, dass er sich einerseits natürlich gefreut hätte, dass es da Leute gab, die ihn verehrten. Da gibt es ja auch heute noch Leute, die sich freuen, wenn Leute sie verehren. Das ist ja sehr menschlich. Aber auf der anderen Seite gibt es diesen schönen Satz, den er zu Cosima sagt, als er sieht, was die Wagnerianer in den Bayreuther Blättern, das war die Hauszeitschrift in Bayreuth, was die da so publizieren. Da sagt er, da wirft man so einen Gedanken hin und dann liest man das als Fratze seiner selbst. Also er hatte auch eine Distanz zu diesen Leuten. Er hat sie auf der einen Seite gewollt, natürlich als Unterstützung, und das hat ihm geschmeichelt, aber andererseits hat er mit vielen dieser Leute nichts anfangen können. Er hat sich über viele sehr despektierlich in den Tagebüchern geäußert. Das ist so ein Hin und Her, also das kann man nicht so eindeutig beantworten.
Ist denn dieser Mythos noch lebendig? Wir haben immerhin die besondere Situation, dass die Bayreuther Festspiele immer noch in der Hand der Familie sind, obwohl sie längst ein staatliches Unternehmen sind, werden aber zwei Verwandte von Wagner mit der Geschäftsführung beauftragt, mehr recht als schlecht oder mehr schlecht als recht.
Schlecht
funktioniert
als recht,
das da? Ja. Aber immerhin, man scheint offenbar auf diesen Mythos zu setzen.
Naja, ich meine, das Festspielhaus hat eine bestimmte Aura, der Name Wagner hat auch eine bestimmte Aura und man hat zunächst ja nicht ganz unzutreffend versucht, die Tradition der Familie da zu wahren und die Töchter damit reinzuziehen. Also ich selber glaube aber, dass sich, man kann das ja auch in Dynastien beobachten, so in der vierten, fünften Generation solche Mythen zu degenerieren beginnen. Und das scheint mir in Bayreuth in gewisser Weise auch der Fall zu sein. Die Leistungen, die bisher erbracht worden sind, wenn man von Herhaus und von Neuenfels Inszenierung mal absieht, sind nicht so überzeugend. Ich glaube nicht, dass man heute noch ein Unternehmen wie Bayreuth auf einen Mythos aufbauen kann, sondern da geht es um Leistung. Da muss etwas erbracht werden. Und wir werden ja sehen, wie in diesem Jahr der Ring ausfällt. Wenn es ein guter, sehr guter Ring wird, dann wird sich vielleicht auch ein Stück weit der Mythos erhalten. Dann
von
wird
von einer DDR-Ikone des Theaters inszeniert.
Ja, ja.
Das ist interessant.
Von ich würde ja auch nichts gegen Herrn Castorp, den ich sehr schätze. Aber er ist etwas älteren Datums und man hätte sich einen etwas jüngeren, frischeren Regisseur vorstellen können. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Ich denke, nur zum Mythos gehören zwei. Es gehört einerseits der, der den Mythos repräsentiert und andererseits das Publikum, das diesen Mythos auch aufnimmt. Und in dem Maße, in dem Bayreuth sozusagen durch das, was es produziert, auf Ablehnung stößt, zerfällt auch dieser Mythos und wird zu einem normalen Theater. Die Festspiele werden zu einem normalen Theater, in dem eben gutes, hoffentlich dann gutes Wagner-Theater gemacht wird.
Ja, aber dass man Wagner heute auf der ganzen Welt in anständigen Inszenierungen sehen kann, ja, dass Wagner durchgesetzt ist, ist eigentlich was Positives, aber es relativiert natürlich die Bedeutung von Bayreuth.
Ja. Und gleichwohl hat natürlich Bayreuth schon noch etwas anderes als ein normales Opernhaus. Man geht da ja hin und in der Stadt selbst ist nichts los. Man kann da ja nichts machen, außer in die Vorstellungen gehen.
Ja.
Das heißt, man konzentriert sich doch über Tage auf das, was da im Festspielhaus geschieht. Und man hat in Bayreuth immer noch ein relativ kenntnisreiches Publikum. Jedenfalls in Teilen, würde ich sagen, ein Kenntnisreiches.
Aber das ist doch auch, Herr Professor, das ist doch auch Teil des Mythos, zu sagen, wenn ich in eine Wagner-Oper gehe, darf ich mich nicht so unterhalten, wie wenn ich beim Verdi sitze? Muss ich mehr wissen, um das zu verstehen? Ja, das ist doch alles auch Teil eines Aufgebauschten.
Ja, naja, es orientiert sich an den Intentionen, die der Schöpfer dieser Werke selber hatte.
Ja.
Ich kann natürlich in den Tannhäuser gehen und muss gar nichts wissen und kann ihn mir anhören und kann ihn gut finden oder nicht gut finden. Das geht. Oder ich kann den Ring einfach so mir ansehen und muss eigentlich gar nichts wissen. Ich höre mir die Geschichte an. Aber wenn ich etwas weiß, wenn ich weiß, worüber da eigentlich gehandelt wird, dass das also eine Kritik an der Politik ist, eine Fundamentalkritik an der Politik ist, wie sie auf der Musikbühne nie zuvor und nie mehr danach geschrieben worden ist, dann sehe und höre ich das natürlich mit ganz anderen Augen und Ohren. Und das gibt mir etwas mehr. Also es ist halt wie in anderen Sachen auch, wenn ich informiert bin, habe ich von dem, was ich mache, immer ein Surplus. Und das, finde ich, ist kein Mythos, sondern das sind die Voraussetzungen, um das, was ich sehe auf der Bühne, einigermaßen ausschöpfen zu können und für mich interpretatorisch zurechtlegen zu können.
Mythos Wagner, ein interessantes, lesenswertes Buch von Udo Bernbach. Danke, dass Sie hier waren.
Danke für die Einladung.